Einen guten Morgen auch von meiner Seite. Oh. Also ein ganz lieben guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin der Thaddäus Schündler. Ich komme ursprünglich aus, wo komme ich her? Wer mein Auto gesehen hat, weiß das. Das ist von meinen Eltern das Auto. Da steht noch ein Berliner Kennzeichen drauf. Ich komme ursprünglich aus Berlin, aber ganz am Rand von Berlin. Also doch auch auf dem Dorf aufgewachsen. Und dann bin ich über viele Umwege und, jedenfalls viele Wege nach Rheinland-Pfalz gekommen, nach Bad Kreuznach, in eine Baptistengemeinde. Ich habe mich da nicht beworben. Ich habe mich da so reingeheiratet. Ja, meine Frau ist da aufgewachsen. Und dann haben sich durch, ich würde sagen, göttliche Wege das so ergeben, dass ich dort jetzt Vikar bin. Ich habe im theologischen Seminar studiert und bin jetzt sozusagen in einem zweijährigen Vikar. Und ich habe die Ehre, hier in diesem Landesverband zu sein. Und ich habe die Ehre, euch diesen Landesverband einmal vorzustellen, weil ich weiß nicht, ob für jeden von euch der Landesverband so ein Begriff ist. Der Landesverband besteht aus 31 Gemeinden, die ihr hier auch mal so seht. Ihr seht, Remagen da oben ist sozusagen weiter oben und ich bin in Bad Kreuznach. Das heißt, ich bin da diesen ganzen Weg heute gefahren, war eine schöne Strecke. Koblenz auch eine tolle Gegend. Und 31 Gemeinden, die versuchen, Gottes Reich hier in Rheinland-Pfalz zu bauen. Und ich brenne für Gemeinde, ich brenne für Gottes Reich, ich brenne dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Amen. Dass Menschen die gute Botschaft kennenlernen, dass Menschen ein Zuhause finden in Gemeinde. Und dafür sind diese 31 Gemeinden da. Ein Gründungsprojekt, Kirche, die bewegt, in Saarbrücken ist 2019 auch zu einer selbstständigen Gemeinde geworden, was uns richtig freut. Und in diesem Sinne sind es sozusagen 31 Gemeinden mit ca. 2740 Mitgliedern und 82 Taufen. Wenn man sich jetzt mal die Frage stellt, was denn überhaupt unsere Vision ist, dann kann man in dieser tollen Präsentation ableiten. Es sind verschiedene Punkte. Der erste Punkt von dem Landesverband, diese Vision ist, das Wachstum zu fördern. Gemeinsam setzen wir uns als Gemeinden und als Landesverband für das geistliche Wachstum der uns anvertrauten Menschen und für die Verbreitung des Evangeliums ein. Also genau das, was ich eben auch schon gesagt habe, diese Gemeinden haben das Ziel, wir haben das Ziel, als Bund ein Zuhause zu sein für Menschen, die sich für Jesus entscheiden, wo sie wachsen können und wo sie aufblühen. Es gibt in den Psalmen, gibt es so einen Satz, den David gesagt hat und den finde ich so toll, und zwar, dass Menschen, die vor Gott ehrfürchtig leben, gepflanzt sind im Haus und blühen werden, bis ins Alter. Das hoffe ich, kann ich auch noch später sagen. Ich auch noch blühe im Alter. Aktuell bin ich ja noch ein bisschen jünger. Danke, dass ihr übrigens mir zuhört. Ja, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass hier so ein kleiner Bub vorne steht und ihr zuhört. Die zweiter Visionspunkt, regionale Gemeinschaften entwickeln. Gemeindeverantwortliche einer Region stehen für gegenseitige Stärkung im Austausch. Im Landesverband fördern wir Leiterinnen und Leiter. Der dritte Punkt, Vernetzung ermöglichen. Persönliche Begegnungen der Verantwortlichen mit dem Landesverband ermöglichen. Bedarfsorientierte Angebote an Begleitung, Beratung und Schulung, Unterstützung in Diensten. Dann gibt es verschiedene Dienstbereiche. Da gibt es unter anderem Netzwerk Seelsorge, ein Angebot an Menschen, die Menschen in Gemeinden begleiten. Das Gemeindejugendwerk, wo auch stark Vernetzung von den unterschiedlichen Jugendgruppen stattfindet, Forum für Frauen, Angebote von Frauen für Frauen und dann Führen und Leiten, Training für Gemeindeleitungen. Der Jürgen Tibusik, das frage ich mich auch, wer das ist, ja, Aber dieses wunderschöne Bild zeigt uns ja, er ist in unseren Reihen hier vorne, er war auch schon vorne, Referent des Landesverbandes Südwest mit dem Schwerpunkt Unterstützung kleinerer Gemeinden im Erkennen und in der Erarbeitung der Perspektiven für Gemeinde, für kleine Gemeinden, Training für missionale Gemeindearbeit. Das ist sein persönlicher Schwerpunkt. Jetzt habe ich eins übersprungen. Die nächsten Termine, das ist ja auch eine wichtige Sache, dass ihr, also jetzt wisst ihr, was der Landesverband in dem Sinne ist, aber wenn nun viele Angebote angeboten werden, ist es ja auch sinnvoll, die Termine von diesen Angeboten zu kennen. Deshalb ist hier eine Konsultation für Gemeindeleitende und Pastor und Pastorinnen. Thema geistlich führen, das ist am Samstag, den 16.11. in Bingen. Hier kann man noch kurz einmal ein bisschen ablesen, worum es da konkret geht. Es geht um eine bedarfsbezogene professionelle Weiterbildung zur Leiterschaft, gegenseitige Begleitung und wer ist dafür angesprochen? Die ältesten Gemeindeleiterinnen und Leiter und Pastoren und Pastorinnen. Der Tag wird von den Pastoren Manfred Beutel und Andreas Ullner gestaltet. Einladungen wurden bereits verschickt und können auf Anfrage zu Jürgen Tibusek erneut versandt werden. Da machen wir mal weiter im Text, wenn das klappt. Der nächste Landesverbandsratstag ist am 28.03.2020. Das Südwestival ist in Worms wieder. Das war letztes Jahr auch in Worms. Oder war es vor 2 Jahren? Oder vor
letztes Jahr
auch in Worms. Genau. Und was halt ganz besonders ist, dass wir da auch den Tobias Feigs gewinnen konnten. Ist Professor an der CVM Hochschule und Autor zahlreicher Bücher. Und es ist wirklich also ein Sprecher, der sehr gefragt ist und auch, glaube ich, uns eine starke Bereicherung sein kann. Deshalb diesen Termin vor allen Dingen bitte vormerken am 17. Mai 2020. Und dann ist auch noch eine herzliche Einladung zum Ampuls-Konferenz. Ist eine Konferenz des Dienstbereiches Mission, diesmal ganz in der Nähe, eine Chance für Gemeinden, die Menschen dienen wollen. Und zu guter Letzt ist das die neue Landesverbandsleitung, die neu gewählt worden ist, beziehungsweise wo ältere, nicht ältere Leute, aber Leute, die sozusagen sich verabschiedet haben, gegangen sind oder auch neue dazugekommen sind. Ihr seht die Namen, die lese ich jetzt nicht alle einzeln vor, aber ihr seht die Namen an der Seite. Und genau, jetzt möchten wir noch eine Kollekte einsammeln für diesen Landesverband.
Ja, vielen Dank, Thaddäus. Das erste Mal, dass ich diese Präsentation präsentiere.
Ich muss mich noch mal ganz kurz hier vorne sortieren, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich mein Tablet so hinlege, ich gar nichts sehe, weil die Sonne da drauf scheint. Und jetzt habe ich es aber geschafft. Ich finde euch als Gemeinde richtig toll, muss ich mal sagen. Ich fühle mich hier richtig wohl und in dieser Gemeinde, finde ich, herrscht eine richtig familiäre Atmosphäre. Als ich hier um 10 Uhr ankam, da war das richtig herzlich. Da haben schon so ein paar Leute Kaffee gekocht, wurde gleich gefragt, möchtest du Kaffee oder möchtest du ein Wasser haben? Das war richtig herzlich und einfach toll. Und es ist nicht selbstverständlich und deshalb möchte ich an dieser Stelle einfach mal Danke dafür sagen, dass ihr mich so herzlich aufgenommen habt. Und als ich hierher gefahren bin, also ich bin ja von Bad Kreuznach hier heute hergefahren, da bin ich auf den letzten Metern hier durch die Straßen gefahren und ich war überrascht, wie die Kirche hier so liegt. Sie liegt ja direkt in diesen ganzen Familienhäusern, direkt hier in den ganzen Straßen, wo theoretisch, also ich bin hier lang gefahren, ich habe schon so viele Menschen gesehen, die einfach vielleicht sogar mit ihren Kindern oder vielleicht morgens einen kleinen Walk gemacht haben oder was auch immer. Also so viele Familien, die hier im Umkreis von 100 Metern oder 500 Metern wohnen, dass ich wirklich überrascht war. Und ich mir die Frage gestellt habe, wie wäre es denn, wenn hier in diesen Räumen diese ganzen Familien ein Zuhause finden, eine Hoffnung und ein Glauben für die Ewigkeit. Ist es zu groß geträumt? Ich glaube nicht. Bei Gott sind viele Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und ich habe die Leute da rumlaufen sehen, aber wie wäre es, wenn sie um 10.30 Uhr hier hinlaufen und von Jesus hören? Das wäre persönlich mein Traum. Und dafür möchte ich jetzt beten, für die Predigt, aber auch dafür, dass Gott in Rehmagen wirklich Dinge bewegt, wie er sie auch schon in der Vergangenheit bewegt hat und wie er sie jetzt bewegt und wie er sie auch in der Zukunft bewegen wird. Weil ich glaube, dass Gott Kraft hat. Amen. Jesus, ich bete und danke dir für diesen Sonntag. Ich danke dir dafür, dass du heute immer noch der gleiche bist, wie du es damals warst und wie du es immer sein wirst. Ich bete dafür, dass du hier in Rehmagen ganz, ganz persönlich Menschen ansprichst mit dem Evangelium, dass sie die gute Botschaft hören und erleben, wie du sie liebst, wie du ihr Leben positiv veränderst, wie du ihnen eine ewige Hoffnung schenkst. Dafür bete ich in deinem Namen. Und ich bete, dass die Predigt heute, dass sie zu uns spricht, dass dein Wort kraftvoll unter uns Veränderung schenkt und Hoffnung schenkt. Gib mir die richtigen Worte dazu. Amen. Ihr müsst wissen, ich liebe es zu predigen. Nicht, weil ich grundsätzlich gerne rede, sondern grundsätzlich deshalb, weil ich die Bibel liebe. Ich glaube, die Bibel ist voller Kraft und sie verändert das Leben von uns, von dir und von mir. Gottes Wort ist nicht irgendein Buch, Gottes Wort ist kraftvoll, es ist glaubwürdig und es ist damals wie heute absolut relevant für unseren Alltag. Und deshalb liebe ich es, darüber zu predigen und heute mit einem total spannenden Thema, und zwar der Frage, was ist, wenn Gott anders antwortet, als wir es uns vielleicht gedacht haben. Jeder von euch hat ja sicherlich auch schon mal gebetet, oder? Ja, das könnte man annehmen. Und jeder von euch weiß vielleicht auch, oder fast alle von euch wissen, wie wichtig Gebet ist. Gebet ist eine der wichtigsten Dinge im Leben eines Christens. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, dass das Gebet wie das Herz ist von einem Christen. Weil es diese Verbindung zu Gott herstellt. Und wir alle wissen, wie wichtig es ist, im Gebet dran zu bleiben. Ich habe auch hier im Lobpreis habe ich einige Gebete gehört, die sehr stark davon ausgingen, dass es so wichtig ist. Wir müssen als Gemeinde zusammenstehen. Wir müssen gemeinsam beten und hoffen, dass Gott eingreift. Aber jetzt möchte ich dir eine ehrliche Frage stellen. Hast du es auch schon mal erlebt, dass Gott anders antwortet, als du es vielleicht erwartet hast? Vielleicht auch, dass Gott sich scheinbar überhaupt nicht meldet. Dass du betest und nichts passiert. Du betest und nichts passiert. Häufig ist es so, dass man von der Bühne, also von vorne, von dem Prediger, in dem Falle von mir, hört, dass die Dinge halt großartig laufen. Vorne hört man meistens immer nur die Geschichten, wo Gott eingegriffen hat, wo ein Wunder passiert ist, wo irgendetwas Tolles passiert ist. Aber dann persönlich für dich erlebst du in deinem Alltag sehr häufig die Momente, wo du betest und scheinbar nichts passiert. Und die Frage, wie wir damit umgehen, wenn nichts passiert oder wenn Gott anders antwortet, als wir denken, genau darum soll es heute gehen. Ich glaube, Gebet hat zwei Seiten. Die eine Seite ist festhalten und die andere Seite ist loslassen. Es gibt Zeiten, in denen man festhalten sollte im Gebet und dann gibt es Zeiten, in denen man loslassen sollte im Gebet. Ich glaube, Gebet hat zwei Seiten, festhalten und loslassen. Und eine Bibelgeschichte, die wirklich drehbuchreif ist, die werden wir uns heute anschauen. Und zwar ist das eine Geschichte, die David persönlich in seinem Leben erlebt hat. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, wie David so angefangen hat. David ist eine Persönlichkeit, eine sehr wichtige Persönlichkeit aus dem Alten Testament. Und David hat als Schafhirte angefangen. Ganz unbedeutend. Also der achte Sohn war, er war in dem Sinne wirklich der Kleine, der nicht beachtete. Ich kann davon auch vielleicht manchmal ein Lied erzählen. Ich bin aufgewachsen von, meine Eltern hatten 4 Söhne, keine Tochter, weiß nicht warum. Auf alle Fälle war ich der Letzte. Ich war der Kleinste. Und ich kann euch sagen, das ist manchmal nicht so einfach. So ein paar Schmunzeln, vielleicht sind das auch die Jüngsten in ihrer Familie. Auf jeden Fall war David auch der Jüngste und es fiel ihm nicht so einfach. Aber es passiert durch auch eine längere Geschichte, dass David durch den Propheten Samuel zum König gesalbt wird. Er wird zum König gesalbt. Samuel war ein Prophet. Zu dieser Zeit war Saul der König. Er hat sich aber abgewandt, Saul, von dem Weg, den Gott eigentlich für ihn vorbereitet hat und hat dann sozusagen entschieden, okay, wir brauchen einen neuen König, hat den Propheten Samuel in die Familie von David geschickt und hat David, den Jüngsten, zum König gesalbt. Und dann geht das immer weiter bergauf. Also das Davids Leben am Anfang, das lief großartig. Vom Schafhirten ging es dann zum königlichen Hof, wo er Saul kennenlernte und wo er wirklich, also ich würde sagen, er bekam die richtigen Kontakte, ja, beziehungsweise er war direkt an der Quelle dran. Und bis es zu dem Moment kam, wo er letztendlich gegen Goliath gesiegt hat, jeder kennt, also fast alle wahrscheinlich kennen diese Geschichte, selbst wenn du mit Gott nichts am Hut hast, kennst du vielleicht diese Geschichte, dass David gegen Goliath gekämpft hat, dass David siegt und er im Volk immer mehr Einfluss gewinnt und letztendlich zum stärksten Feldherr wird, den Israel zu diesem Zeitpunkt gesehen hat. Doch dann taucht plötzlich ein Problem auf. Ein ziemlich großes Problem sogar. Und zwar Saul, der aktuell noch König ist, also jedenfalls auf dem Papier, wird eifersüchtig gegenüber David. Weil ich meine, David, der war Schafhirte und ist jetzt Stück für Stück immer weiter aufgestiegen und das Volk liebt ihn mehr, als das Volk Saul liebt. Und dann wird der Konflikt zwischen Saul und David immer, immer schwieriger. Weil Saul die Angst hat, dass er seine Macht verliert. Und auf einmal wird sein Charakter, der nicht so großartig ist, offenbar. Gibt jemand anders, der gesagt hat, gib einem Menschen Macht und dann zeigt sich der Charakter. Bei Saul war das so, dass er die Macht verlor und auf einmal unfassbar eifersüchtig wurde auf David, der stärkste Feldherr mittlerweile gewesen ist. Und dann muss David so weit sich fürchten, dass es zu dem Moment kommt, dass David Angst hat, dass Saul ihn umbringen wird. Und Ihr müsst wissen, Saul hatte noch einen Sohn, der hieß Jonathan, und weil die Dinge schon so kompliziert waren, wurden sie noch komplizierter. Und zwar der Jonathan, der Sohn von Saul, wurde der beste Freund von David. Das war einerseits total schwierig, weil die Dinge so noch komplizierter waren. Andererseits war es gar nicht so schlecht, weil David direkt, Jonathan direkt an der Quelle war und wusste, wie Saul nun drauf war. Ob er wirklich David umbringen möchte oder das doch alles nur ein Spiel ist. Und dann kommt es zu einem spannenden Gespräch zwischen David und Jonathan, wo die miteinander diskutieren. David ist der Meinung, Saul wird mich umbringen. Und Jonathan ist der Meinung, nein, der wird dich nicht umbringen. Und genau in dieses Gespräch, in diese höchst angespannte Situation, werden wir jetzt reinspringen. Und ich sag euch, diese Geschichte ist drehbuchreif. Habt ihr Lust drauf, die Bibel zu lesen? Dann werden wir das jetzt mal tun. Und zwar 1. Samuel 20, Vers 1. Da heißt es: Was habe ich getan? Rief er. Was habe ich verbrochen? Das sagt sozusagen David. Womit habe ich deinen Vater beleidigt, dass er versucht, mich zu töten? Das ist nicht wahr, protestierte Jonathan. Du wirst nicht sterben. Er erzählte mir immer alles, was er vorhat, Wichtiges und Unwichtiges. Ich weiß, dass er mir so etwas nicht verschweigen würde. Es ist einfach nicht wahr. Da schwor David vor Jonathan einen Eid und sagte: Dein Vater weiß genau um unsere Freundschaft. Deshalb hat er selbst gesagt, Jonathan darf nichts davon erfahren, sonst macht ihn das traurig. Aber ich schwöre dir, ich bin nur einen einzigen Schritt vom Tod entfernt. Ich schwöre es, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst. Das ist sozusagen die Angst, die David verspürt. Und dann geht es weiter. Sag mir, was ich für dich tun soll, rief Jonathan verzweifelt. David antwortete: Morgen ist Neumondstag. Da sollte ich eigentlich am königlichen Festessen teilnehmen, doch morgen werde ich mich bis zum Abend des dritten Tages auf dem Feld verstecken. Wenn dein Vater fragt, wo ich bin, dann sag zu ihm, David hat mich um Erlaubnis gebeten, heim nach Bethlehem zu gehen, um dort mit seiner Familie das jährliche Opfer darzubringen. Wenn er sagt, es ist gut, dann weißt du, dass alles in Ordnung ist. Wenn er jedoch zornig wird, dann wirst du wissen, dass er mich umbringen will. Ich bitte dich, tu mir diesen Gefallen. Denk doch an den Freundschaftsbund, den du mit mir vor dem Herrn geschlossen hast. Doch wenn ich an deinem Vater schuldig geworden bin, dann töte mich. Aber bitte verrate mich nicht an ihn. Niemals, rief Jonathan. Du weißt, wenn ich merken würde, dass mein Vater dich umbringen will, würde ich es dir sofort sagen. Dann fragte David, wie kann ich erfahren, ob dein Vater zornig geworden ist? Das ist erstmal die Situation. Die beiden sind sich uneinig. Jonathan sagt, er wird dich nicht umbringen, Saul. Niemals. David sagt, er wird mich garantiert umbringen. Ich bin nur einen einzigen Schritt vom Tod entfernt. Und jetzt klügeln die so einen kleinen Plan aus. Und zwar hat David die Idee, also morgen ist ja so ein Fest, wenn ich da nicht da bin, dann sagst du einfach dem lieben König, ich bin nach Hause gegangen, und wenn er dann zornig wird, wissen wir, dass er mich umbringen will. Und wenn er sagt, jo, das ist okay, dann wird er mich nicht umbringen. Jetzt ist aber die spannende Frage, wie kriegt das David denn raus? Dass er fliehen muss oder dass er nicht fliehen muss? Und dann geht es weiter in Vers 18 des gleichen Kapitels. Danach sagte Jonathan, morgen ist Neumondstag. Man wird dich vermissen, wenn dein Platz am Tisch leer bleibt, also an diesem königlichen Fest. Geh übermorgen an den Ort, an dem du dich schon einmal versteckt hast, und warte dort beim Steinhaufen. Ich werde da 3 Pfeile in diese Richtung schießen, als übte ich ein bestimmtes Ziel zu treffen. Dann werde ich einen Jungen schicken, der die Pfeile holen soll. Und jetzt wird es sehr, sehr wichtig. Pass auf. Wenn du mich zu ihm sagen hörst, sie sind auf dieser Seite, Dann wirst du wissen, so wahr der Herr lebt, dass alles in Ordnung ist und es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. Also wenn er das sagt, ist alles okay. Wenn er das andere sagt, wenn er jedoch zu diesem Jungen sagt, geh noch weiter, die Pfeile sind noch ein Stückchen weiter vorn, dann bedeutet das, dass du fliehen musst, denn der Herr schickt dich fort. Und nun lass uns halten, was wir uns gegenseitig versprochen haben. Der Herr ist unser Zeuge, also verbarg sich David auf dem Feld. Und dann folgt die Geschichte, die Bibelgeschichte, folgt dann folgt Jonathan mit zu diesem königlichen Hof. Und dann geht das Prozedere da los mit der Feier und allem Ganzen. Aber ich möchte dieser Geschichte mal nicht folgen, sondern ich möchte bei David bleiben. Stell dir das mal vor. David ist 3 Tage auf diesem Feld. Er ist 3 Tage auf diesem Feld. Und die Optionen, die er hat, sind einfach nur 2. Entweder Gott ist mir wohlgesonnen und David möchte mich nicht töten, oder Saul möchte mich nicht töten, oder Saul ist zornig auf mich und er möchte mich töten. Und ich frage mich, wie sehr wird David gebetet haben? Vielleicht habt ihr in dieser Gemeinde schon mal eine Gebetsnacht gemacht. Ja, oder ihr habt schon mal Gebetstreffen gehabt. Aber habt ihr schon mal darum gebetet, um euer Leben? David war 3 Tage auf diesem Feld. Und er konnte an der Situation nichts ändern. Er konnte nichts ändern. Er saß einfach nur da und musste allein auf Gott vertrauen. Hatte Todesangst. Bisher lief doch alles so gut in meinem Leben. Hat Gott mich verlassen? Wie würde sich mein Leben verändern, wenn Saul mich wirklich töten müsste? Ich müsste fliehen, ich müsste weg. Ich hätte das Gefühl, dass Gott mich verlässt. Also bete ich mit aller Leidenschaft und hoffe darauf, dass Gott mir Befreiung und Rettung schenkt in dieser brenzlichen Situation. Und dann kommt der 3. Tag. Die Sonne geht auf. Und es steht die ganze Zeit steht er am Feld da und späht in die Weite, um zu gucken, wann Jonathan endlich kommt. Und plötzlich kommt er. Und dann heißt es, am nächsten Morgen ging Jonathan wie vereinbart aufs Feld hinaus und nahm einen Jungen mit. Lauf, forderte er den Jungen auf, damit du die Pfeile findest, die ich abschieße. Der Junge lief los und Jonathan schoss einen Pfeil über ihn hinweg. Und David guckt sich die ganze Szenerie an. Und tief im Herzen weiß er, Gott lässt mich nicht im Stich. Saul wird mich nicht töten. Ich habe so viel gebetet. Saul wird mich nicht töten. Und dann geht es weiter. Als der Junge die Stelle schon fast erreicht hatte, wo der Pfeil lag, den Jonathan abgeschossen hatte, rief Jonathan, der Pfeil liegt noch ein Stückchen weiter vor dir. Schnell, schnell, halt dich nicht auf. Der Junge sammelte rasch den Pfeil ein und lief zu seinem Herrn zurück. Er verstand natürlich nicht, was Jonathan meinte. Nur Jonathan und David wussten es. Davids Gebete wurden scheinbar nicht erhört. David muss in Todesangst vor Saul fliehen. 3 Tage lang durchgebetet. 3 Tage lang so fest geglaubt, dass Gott den Durchbruch schenken wird. Er muss in Todesangst vor Saul fliehen. Und ich bin mir sicher, Ich bin mir ganz sicher, dass David sich die Frage gestellt hat, warum? Warum? Warum hast du mich verlassen? Und dennoch trifft er die Entscheidung, Gott zu vertrauen, und er flieht und lässt los. Er flieht in Todesangst vor Saul. Und dennoch vertraut er Gott. Er ist tief im Herzen enttäuscht, da bin ich mir ganz sicher. Aber dennoch bleibt er an Gott dran. Er bleibt dran. Und ich bin in der Vorbereitung dieser Predigt zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, wenn wir beten, wenn wir ein Problem vor uns haben, wenn wir hoffnungslos sind, wenn wir vielleicht auch orientierungslos sind, wenn um uns herum nur Nebel ist, dann hat Gebet manchmal zwei Seiten. Die eine Seite ist es, festzuhalten, hartnäckig zu sein, immer wieder zu Gott zu kommen, immer wieder zu flehen, immer wieder dran zu bleiben, immer wieder nicht die Hoffnung aufzugeben und auf der anderen Seite in dem entscheidenden Moment loslassen zu können, weil Gott es anders entschieden hat. Um das ein bisschen mehr anschaulich zu machen, habe ich zum Abschluss meiner Predigt einen Film für euch mitgebracht. Ein Film, noch nicht abspielen, ein Film, der eine Geschichte erzählt von einem Menschen, der heute lebt, der etwas erlebt hat, was ihn tief bewegt hat. Und ich finde, David, das ist ein gutes Beispiel, um zu verstehen, wie das manchmal läuft. Aber ich glaube, manchmal fällt es uns schwer, das ins Heute zu übertragen. Aber ich habe diesen Clip mitgebracht. Es ist ein kleiner Kurzfilm, der aber sehr gut auf den Punkt bringt, wie es sein kann, heute genau das Gleiche zu erleben, wie David es vielleicht erlebt hat. Es gab hier am Anfang ein paar soundtechnische Probleme. Wir haben jetzt sozusagen die Lösung gefunden, dass wir mit dem Mikrofon den Laptop-Sound verstärken. Ich hoffe, dass es klappt. Ich hoffe, dass es klappt.
Gottes Antworten sind oft zu übersehen. Er antwortet manchmal anders, als wir es uns vielleicht vorstellen. Und David musste fliehen vor Saul, der ihn umbringen möchte. Und er hat sich entschieden, loszulassen und Gott zu vertrauen. Und im Neuen Testament wird David als ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Er stand erst am Anfang seiner Geschichte. Er stand erst am Anfang seiner Geschichte und er hätte schon damals aufgeben können, doch er floh, aber er vertraute Gott weiter. Und in der Zeit, als er floh, schrieb er viele Psalmen, unter anderem dem Psalm 34. Und zum Abschluss meiner Predigt möchte ich, dass wir, wenn ich diesen Psalm gleich vorlese oder teile aus diesem Psalm ein paar Verse, möchte ich, dass wir die Augen schließen und dass du das einfach für dich persönlich annimmst, was David da geschrieben hat. David hat es direkt auf seiner Flucht geschrieben. Und vielleicht bist du enttäuscht von all den Momenten, wo Gott dir nicht geantwortet hat, wo er vielleicht anders geantwortet hat, als du es dir vorgestellt hast. Vielleicht eine Arbeitsstelle, die anders verlaufen ist, als du es dir vorgestellt hast. Eine Partnerschaft, die für die du gekämpft hast, die zerbrochen ist. Eine Familie, eine Krankheit, wo du gehofft hast, dass Heilung kommt und es kam keine. Wo du innerlich zerbrochen warst, weil Menschen dich verletzt haben und du gewünscht hast, dass sie kommen und um Vergebung bitten, aber sie kamen nie. Ich möchte, dass diese Zeilen, die David geschrieben hat, als er auf der Flucht war, deine Zeilen werden. Lass uns die Augen schließen und einfach hören, was David da geschrieben hat. Psalm 34, Vers 5. Ich suche die Nähe des Herrn, und er hat mir geantwortet. Er rettet mich aus aller Angst. Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn. Er hörte mich und befreite mich aus meiner Not. Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder, die in Ehrfurcht vor Gott leben. Er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Wer nach Gottes Willen lebt, der erfährt viel Leid. Aber der Herr wird ihn aus allem Unglück befreien. Amen. Gebet hat zwei Seiten: Festhalten und Loslassen. Amen.